Habt ihr es noch im Ohr? Hört ihr es noch? Wow, was für eine Zusage, oder? Was für eine Zusage und Verheißung, die uns Gott heute Morgen hier nochmals ganz neu, jedem Einzelnen auch ganz persönlich zuspricht. Bittet, sucht, klopft an und ihr werdet empfangen und ihr werdet finden und euch wird aufgetan. Halleluja, oder? Halleluja, Amen. Wir müssen nur bitten, nur suchen, nur anklopfen. Und wir werden empfangen, wir werden finden und uns wird aufgetan. Und das ist doch gerade in unserer heutigen Zeit, wo gefühlt so die negativen Nachrichten sich überschlagen, wo ein Chaos das nächste heimsucht, wir mit Sorge auf die politischen Unruhen in dieser Welt und auch in Deutschland schauen, wo es einem wirklich Angst und Bange werden kann. Was für eine Zusage heute Morgen. Bittet, sucht, klopft an und ihr werdet empfangen, ihr werdet finden und ihr werdet und es wird euch aufgetan. Was für ein Segen. Und das dürfen wir jetzt erstmal sacken lassen. Wirklich ganz tief in unser Herz hinein. Egal, was da gerade los ist und was da gerade passiert, ob Sorge, Ängste, Nöte, Chaos oder Befürchtungen dich treiben, ob du gefühlt eine Gottesferne fühlst oder Ärger oder Frust oder Wut oder Langeweile oder welche Umstände auch immer. Gott ist dir ganz persönlich nahe. Bitte such, klopf an und du wirst empfangen, du wirst finden und dir wird aufgetan. Und wenn du das mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann hast du schon viel gewonnen. Wenn das hängen bleibt heute Morgen, dann freue ich mich für dich. Und wenn du vielleicht gerade so in deinem Herzen merkst, da bewegt sich gerade irgendwas, dann halt es fest und fang an zu bitten und zu suchen und klopfe an. Und Gott gibt dir die Verheißung, er wird sich dir zeigen. Und dann erzähl doch nächsten Sonntag, wenn wir hier wieder mit Gott erlebt haben, was Gott dir Gutes getan hat. Ich brauche den Pager. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, schön wär's. Ich habe das schon gemacht, ganz ehrlich, aber es ist nichts passiert. Und ja, das ist herausfordernd. Wir haben hier auf der einen Seite eine eindeutige Zusage und Verheißung, und auf der anderen Seite ein praktisches Erleben, das manchmal im Widerspruch steht. Und was machen wir jetzt, wenn sozusagen Gott unsere Wünsche, unsere Zusagen, die er uns eigentlich gibt und verheißt, wenn die irgendwie nicht erfüllt werden? Und da gibt es ja so schnelle Antworten wie, Moment mal, ja Gott ist doch schließlich kein Wunschautomat. Wir haben es gerade vorher schon gehört, ja. Gebet oben rein, Erfüllung unten raus. Nee, Freunde, so funktioniert das nicht. Ja, richtig. Und jetzt? Jetzt fangen wir an halt nicht mehr so richtig zu bitten und nicht mehr so richtig zu suchen und anzuklopfen, weil es macht ja irgendwie doch nicht ganz so viel Sinn. Oder andere argumentieren mit der Vernunft, ja. Da ist es doch schließlich so, ja. Also ich meine, ich bin einer eher, der tendenziell für schönes Wetter betet. Ich meine, seit den Dürrejahren und den Waldschäden, die ich auch wirklich wahrnehme, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja. Andere beten tendenziell eher für Regen. Ja, und was soll denn jetzt Gott machen? Das funktioniert doch gar nicht. So oder so verliert Gott bei dem einen oder bei dem anderen. Und was ist das Fazit? Ähnlich wie beim Wunschautomaten. Naja, dann formuliere ich meine Bitten und mein Gebet und alles irgendwie so und halbwegs schwammig und was weiß ich. Endeffekt, es macht ja doch nicht irgendwie ganz so viel Sinn. Andere sagen wiederum, naja, also es ist ja so, wenn unser Wille Gottes Wille ist, ja, dann erfüllt uns Gott auch unseren Willen. Also frei nach dem Motto, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Beten wir ja auch so immer so schön im Vater Unser oder haben wir im Lied gehört, ne, dass dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille. Heißt es jetzt so als Christ, ich darf überhaupt keinen Willen mehr haben, keine Wünsche? Also wenn schon, dann halt Pech, weil sie werden halt nicht erfüllt. Die Frage ist doch dann nur, was machen wir mit zum Beispiel der Abrahamsgeschichte? Als Abraham anfängt, mit Gott zu handeln um die Städte Sodom und Gomorra. Oder als bei Mose Gott beschlossen hat, er vernichtet das Volk Israel. Es war einfach unglaublich, wie es immer wieder reagiert hat und Gott sagt zu Mose, pass auf, ich vernichte das Ganze, ich mache jetzt Schluss, ich halte es einfach nicht mehr länger aus. Ja, und Mose dann anfängt und sagt Gott, nee, Moment, das kannst du gar nicht machen. Das darfst du nicht machen. Das geht so nicht. Und er stimmt letzten Endes Gott um. Oder als Jesus zum Hauptmann, als der Hauptmann zu Jesus kommt und sagt, hier, ich habe einen kranken Knecht und so, dann sagt Jesus, ich will zu dir kommen. Und der Hauptmann sagt, nein, sprich nur ein Wort. Und Jesus sagt, es geschehe, wie du willst. Oder man könnte es auch ganz praktisch mal runterbrechen auf eine sogenannte Partnerwahl. Wenn nur auch nur einer nicht Gottes Willen befolgen würde, auf ihn hören würde, dann würde das ganze System ja auseinanderkippen. Zusammenklappen. Manchmal fallen auch ganz irritierende theologische Argumente, wie zum Beispiel, wenn du mehr glauben würdest, also wenn dein Glaube einfach größer wäre, ja, dann. Oder du hast halt nicht genug dafür gebetet. Du hast nicht genug gebetet, deshalb passiert es nicht. Oder dein Unglaube hindert Gott, dass er an dir oder an jemand anderen wirken kann. Und das geht manchmal leider auch so weit, dass Menschen geistlich für ihre Krankheiten, für die Situation, in der sie stecken und so weiter, verantwortlich gemacht werden und sogar dafür oder mit diesen Aussagen sogar sterben. Es ist doch interessant, als Jesus den Gelähmten sieht, stellen die Jünger eine ähnliche Frage. Wer ist denn schuld? Der oder seine Eltern? Jesus sagt, weder noch. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, es regnet auf Gerechte wie auf Ungerechte. Oder im Korintherbrief, da heißt es, selbst wenn ihr Berge versetzen könntet, also allen Glauben hättet und die Liebe nicht, es wäre zu nichts Nütze. Es gibt andere, die argumentieren noch so ein bisschen, Gott ist gut. Gott ist gut und Gottes Wege, die sind einfach unergründlich. Wir können halt Gott nicht verstehen. Wir sind Menschen, Gott ist Gott, fertig. Und es kommt, wie es kommt und unsere Aufgabe ist es in all dem, wie es irgendwie kommt, eben Gottes Wege drin zu erkennen. Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Wenn irgendwelche sogenannten Schicksalsschläge einen treffen und auf der anderen Seite rückt Gott auch irgendwie so ein bisschen in die weite Ferne. So unnahbar. Er ist halt Gott da oben irgendwo und wir sind hier, können ihn eh nicht verstehen, Aber heißt es nicht, er ist ein liebender Vater? Einer, der sich über seine Kinder erbarmt, der um sie sorgt? Also was machen wir jetzt mit dieser wunderbaren Zusage und Verheißung, die sogar verglichen wird mit irdischen Eltern und ihren Kindern? Und es ist ja wirklich so, wir Eltern, wir versuchen ja nach bestem Wissen und Gewissen unseren Kindern all das mit auf den Weg zu geben, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie sich gut im Leben zurechtfinden, dass sie gestärkt werden, starke Persönlichkeiten. Und jetzt kommt es ja. Wie viel mehr, also wenn wir das schon nach bestem Wissen und Gewissen tun, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Das ist doch grandios, oder? Wie viel mehr? Also wir tun schon so viel und jeder, der Eltern, der selber Eltern ist oder sowas, ne, der weiß, wie sehr wir um unsere Kinder bemüht sind. Und wie viel mehr will Gott, unser Vater im Himmel, uns Gutes geben, wenn wir ihn darum bitten. Und jetzt ist ja so, in all diesen Aussagen, die ich vorher aufgelistet habe, da steckt ja viel Wahrheit drin. Auch die Frage nach unserem Glaubens und Unglauben, und auch in der Frage nach der Intensität unseres Gebetes, wie stark beten wir. Aber daher ist es umso wichtiger, dass wir heute Morgen mal genau hinschauen, um diesen Text eben zu verstehen. Die entscheidende Frage, so glaube ich, zum Verstehen dieses Textes ist, was genau möchte Gott uns Gutes geben? Was genau möchte Gott uns Gutes schenken? Vielleicht denkst du, ja, ich weiß schon, was mir gut tun würde und ich habe da schon meine klaren Vorstellungen und so. Und vielleicht denkst du auch innerlich gleich auch schon, oh Moment, so ganz so fromm scheint sich oder hört sich diese Antwort ja auch nicht an. Weil wahrscheinlich weiß ja Gott doch irgendwie auch ein bisschen besser über mich Bescheid und was mir so gut tun würde und was vielleicht auch nicht. Und da kommt ja uns ja auch gleich wieder so dieses Bild auch in den Kopf, ne, mit den Eltern und den Kindern. Ja, meine Kinder, die lieben Süßigkeiten und die könnten sich davon ernähren. Und wenn es nach denen geht, würde nicht abends um 8 zu Bettgehzeit sein, sondern die würden am liebsten bis Unendlichkeit machen. Aber wir wissen, es tut ihnen gut, wenn sie sich nicht nur von Süßigkeiten ernähren, und wir wissen, es tut ihnen gut, wenn sie auch rechtzeitig ins Bett gehen. Und natürlich dürfen wir auch mal ganz selbstkritisch unsere Gebete hinterfragen. Um was bitten wir denn eigentlich Gott? In unserem Text bittet der Sohn den Vater um Brot und Fisch, also um lebensnotwendige Dinge, sozusagen Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit. Und um was geht es in unseren Gebeten? Kein Stau auf der Fahrt in den Urlaub, um eine grüne Ampel, weil ich mich mal wieder verspätet habe, um liebe Kinder, damit ich wenig Stress habe, gutes Wetter, damit ich draußen den Grill anschmeißen kann, gute Gemeinschaften, Sechser im Lotto, ich würde natürlich auch 10% der Gemeinde spenden, Erfolg im Beruf, ja, ich übertreibe ein bisschen, aber es wird doch etwas sichtbar. Wie viele Gebete drehen sich denn letzten Endes nur darum, dass es mir letzten Endes angenehmer geht, besser, bequemer, ich habe es. Und letzten Endes müssen wir doch ehrlich sagen, wir jammern doch hier, zumindest bei uns, auch eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn wir dann nochmal genauer hinschauen, dann merken wir auch, dass unsere Bitten oft gar keine Bitten sind, sondern eher so ein Fordern. Also Gott, wenn du das jetzt nicht machst, dann zweifle ich an deine Güte und an deine Treue, an deine Liebe zu mir. Ja, also wenn du den Wunsch jetzt nicht erfüllst, lieber Gott, dann haben wir beide ein Problem. Ja, so würden wir es natürlich nicht sagen, aber so in der Art, wie wir bitten, ja, schwingt das oft unterschwellig mit rein. Oder wir suchen dann halt eine Ausrede, warum es dann doch nicht geklappt hat. Also nochmal zu der Frage, was genau möchte uns Gott Gutes schenken. Kann man das überhaupt sagen oder ist es je nachdem ganz individuell, nach Lebensalter, nach Charakter, nach Stand, Situationen und so weiter? Nein, ich glaube nicht, dass es individuell ist. Ich glaube, dass Gott uns wirklich etwas Gutes schenken möchte und zwar zuallererst und vor allem möchte Gott uns seinen Heiligen Geist schenken. Seinen Heiligen Geist. Und der verändert grundlegend alles. Und dann ganz individuell nach Lebensalter, Stand und Situation und Charakter. Aber die Grundlage, das, was zuerst da sein muss, ist der Heilige Geist. Und wie komme ich darauf? Einmal ganz einfach. Weil im Lukas-Evangelium, da werden die Worte Jesus auch überliefert, also die gleichen mehr oder weniger. Und dort wird nur das Gute mit dem Heiligen Geist definiert. Ich lese Lukas 11. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Und zweitens, als der reiche junge Mann zu Jesus kommt und ihn gut nennt, fordert er ihn heraus und sagt, niemand ist gut, außer Gott allein. Niemand ist gut, außer Gott allein. Also wenn uns Gott etwas Gutes schenken möchte, dann verschenkt er sich selbst. Und wir kennen das ja, an Heiligabend als Baby in der Krippe. Der Mann am Kreuz von Golgatha und zuletzt der Heilige Geist, der gesandt ist zu uns Menschen. Johannes 16, da sagt Jesus, ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt auftun, die Augen über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch auch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Versteht ihr das? Das wirklich Gute, das Beste, das Entscheidende in deinem Leben, was dir passieren kann, ist nicht, ob deine Gebetsbitten erfüllt werden oder nicht. Es ist nicht, ob du gesund oder krank bist. Es ist nicht, ob du in Freiheit oder in Verfolgung lebst. Sondern es ist der Heilige Geist. Er macht den entscheidenden Unterschied. Durch ihn verändert sich wirklich alles. Grundlegend, der Blick auf diese Welt, auch auf meine ganz persönliche. Er lässt uns im Bild gesprochen durch die Brille Gottes diese Welt und mein Leben und alles, was sich drumherum bewegt, betrachten. Er macht den Unterschied. Durch ihn verändert sich alles. Er lässt uns in Wahrheit und Wahrhaftigkeit wandeln. Er redet zu uns, er redet von den Dingen, auch was zukünftig ist. Und er wird Jesus eben verherrlichen. Kennt ihr die Früchte des Heiligen Geistes? Liebe, Sanftmut, Freude und vieles mehr. Deswegen sind diese Verse heute Morgen auch nicht herausfordernd für unseren Alltag in Form Gottes Wort irgendwie kontra mein persönliches Erleben, weil es eben nicht darum geht, dass unsere Gebetsbitten alle irgendwie erfüllt werden, sondern Jesus will unseren Fokus auf das richten, auf das lenken, was Gott uns schenken möchte, nämlich nur das Beste, nämlich seinen Geist. Leben, echtes Leben. Nicht nur so ein paar Annehmlichkeiten, ein bisschen bequemer in unserem Leben, ein bisschen mehr oder weniger Gesundheit, politische oder gesellschaftliche Freiheit, sondern Leben aus der Fülle. Die Bibel bezeichnet ja unser Leben im Gegensatz zu dem, was er ist und was er an Fülle für uns bereithält, als tot. Wir sind geistig gesehen tot. Der Sünde sold ist der Tod. Und wenn wir jetzt schon in unserem Leben uns an so vielen Stellen einfach nur freuen können, zum Beispiel über die Schöpfung, wie wunderbar sie ist, oder über Begegnungen, über Dinge, die wir erlebt haben, wo unser Herz aufgeht, wo wir einfach uns freuen können. Und ja, es gibt wirklich so viel Schönes auch zu entdecken. Aber was wird uns dann erst erwarten, wenn wir das wahre Leben, Jesus Christus, in der ganzen Fülle erleben werden? Das alles hier auf Erden ist ja nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Wir werden staunen, wenn wir vor ihm stehen, wenn uns seine ganze Fülle umschließt, wenn wir eins zu eins sichtbar teilhaben können an dem, was er ist. Das, was wir am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag feiern, dass wir in der Ewigkeit mit ihm zusammen sind, dass das Leben nicht endlich ist, sondern bei ihm weitergeht. Und ja, wir können den Heiligen Geist in unserem Leben dämpfen. Wir können mit unserem Leben, unseren Prioritäten, mit unseren Ablenkungen, mit unserer Sünde, wir können ihn am Rand drängen. Und deshalb sollen wir ja auch bitten, suchen und anklopfen. Wir sollen Gottes Nähe suchen und Gott sagt, wer mich ernsthaft sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Wir sollen anklopfen, weil er uns dann aufmacht. Und wir sollen bitten, weil er uns beschenken möchte. Das alles, das Bitten, das Suchen und das Anklopfen, das mündet in dem einen ein, in Gott selber, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Zusage heute Morgen ist, Gott möchte dich beschenken. Es ist die Verheißung und das, was wir wirklich in unserem Leben brauchen. Gott selbst, sein Geist. Und alles andere ordnet sich dem unter. Und wenn diese Reihenfolge stimmt, dann heißt es so schön, dann ruhen wir in Gott. Dann ruhen wir in Gott. Egal was kommt und passiert in unserem Leben. Und ganz ehrlich, wir haben ja dieses Leben überhaupt nicht im Griff. Wir können in unserem Leben keine Ellenspange lang ransetzen. Also wir können unser Leben nicht irgendwie aus eigener Kraft verlängern. Wir wissen das. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Und durch den Heiligen Geist erkennen wir Jesus Christus, wer wir wirklich sind, nämlich abhängige Geschöpfe. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, woher kommt's? Von ihm. Und er krönt uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Nicht wir selbst. Wir können das jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Seine Führung und Leitung in aller Wahrheit. Den Tröster, derjenige, der unsere Sünden aufdeckt und uns in wahre Gerechtigkeit und zum Leben selbst, nämlich in Jesus Christus führt. Deshalb sucht, bittet, klopft an. Und wie viel mehr, als wir uns vorstellen können, wird uns Gott seinen Heiligen Geist schenken. Das Beste, das uns passieren kann. Gerade auch an diesem Sonntag, dem Ewigkeitssonntag. Gott verschenkt sich ganz, damit wir die Fülle des Lebens bekommen. Leben wir, so leben wir für den Herrn. Sterben wir, so sterben wir des Herrn. Lass uns Gott weiter mit einem Lied anbeten, ihm danken und staunen, was er uns verheißt. Wer bittet, dem wird gegeben.